Hey, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns ja, den Text heute gegeben hast, dass du dich in deinem Wort als den guten Hirten offenbarst. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich heute einfach gebrauchst, den Heiligen Geist durch mich sprechen lässt und dass du das hier gebrauchst, um deine Gemeinde mehr in das Ebenbild deines Sohnes zu formen, Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, was so eure Orientierungsskills angeht. Aber ich bin, glaube ich, sehr bezeichnend für Gen Z. Und wenn ich irgendwo hin muss, in der Regel gucke ich erstmal bei Maps, wie ich überhaupt fahren muss. Ich finde es irgendwie crazy, dass so Noah und Luca einfach Straßennamen kennen. Würde mir jemand sagen, ey, okay, wenn du dahin willst, fährst einfach auf die Warburger, dann 68 runter und dann fährst du bei der alten Scheune und dann einfach mal weiter bis zur Rücke, hätte man mich wahrscheinlich bei Warburger verloren. Und deswegen benutze ich halt in der Regel irgendeine Art von Navi. Ich probiere auch immer mal wieder das Navi in meinem Auto aus, weil es halt da ist und mein Vorbesitzer die 200 Euro fürs Android-Auto nicht ausgegeben hat. Aber dann dauert es halt irgendwie immer entweder länger oder man landet auf so komischen Feldwegen. Apple-Kartennutzer kennen das wahrscheinlich. Und deswegen lande ich halt immer wieder bei Google Maps. Und weil Maps für mich einfach bewiesen hat, dass es, ich benutze halt immer wieder Google Maps, weil es für mich bewiesen hat, dass es mich am besten ans Ziel bringen kann. Und im Johannesevangelium lesen wir halt auch davon, dass wir Führung brauchen, dass wir genauer noch einen Hirten brauchen. Und so wie es halt bei Navi-Apps genau eine Wahrheit gibt, gibt es auch genau einen wahren Hirten. Und von dem lesen wir in Johannes 10. Ich würde gerne direkt zu Anfang den ganzen Text lesen. Das sind die Verse 1 bis 30. In Wahrheit sage ich euch, wer nicht durch die Tür in die Hürde der Schafe eintritt, sondern anderswoher hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist ein Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe einzeln mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie keinesfalls folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sagte Jesus zu ihnen, die aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus redete also wieder zu ihnen. In Wahrheit sage ich euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Die Schafe jedoch hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und er wird eingehen und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, welchem die Schafe nicht eigen sind, der sieht den Wolf herankommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und mein Leben gebe ich hin für die Schafe. Ich habe auch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es hin von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diese Weisung habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wegen dieser Worte wieder eine Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn. Was hört ihr auf ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines von Dämonen Befallenen. Kann etwa ein Dämon die Augen von Blinden auftun? Es war damals das Fest der Erneuerung in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele? Wenn du der Gesalbte bist, sag es uns offen. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis über mich. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen niemals verloren, in Ewigkeit nicht. Und keiner wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und keiner kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Euch wird vielleicht jetzt beim ersten Lesen schon aufgefallen sein, dass da wirklich einiges in dem Text passiert und dass der Jesus auch eine ganz schöne Menge sagt. Und bei meinen ersten paar Malen, wo ich das gelesen habe und auch versucht habe auszulegen irgendwie, habe ich echt große Schwierigkeiten gehabt, den Text zu verstehen. Besonders schwierig wird es halt dann, wenn Jesus irgendwie im gleichen Abschnitt sowohl Hirte als auch Tür ist. Und um das gleich zu vereinfachen für euch, möchte ich den Abschnitt vorab in drei Teile unterteilen. Der erste Abschnitt, das sind die ersten 5 Verse. Das ist wie die Basis, der Rahmen des Gleichnisses oder der Bildrede. Hier schafft Jesus den Rahmen für das Gleichnis und deutet schon die einzelnen Aussagen seiner Bildrede an, die er dann später ausführt. Im zweiten Teil, das sind dann Vers 6 bis 18, führt Jesus dann seine Bildrede aus, um die Aussagen zu verschärfen, aber dann auch zu erklären. Und im letzten Abschnitt sieht man dann die Reaktion der Zuhörer und dann wiederum, wie Jesus auf die Reaktion reagiert. Lass uns dann direkt einfach mal in die Basis, also in den Rahmen schauen, in den ersten Abschnitt ab Vers 1. Dafür würde ich gerne die ersten 3 Verse nochmal lesen. In Wahrheit sage ich euch, wenn ich durch die Tür in die Hürde der Schafe eintritt, sondern anderswoher hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören auf seine Stimme. Um zu verstehen, wovon Jesus hier überhaupt redet, ist erstmal wichtig zu verstehen, was überhaupt eine Schafhürde ist. Es ist einfach zu sagen, das ist ein antiker Zaun. Also das war quasi einfach nur so eine Einmauerung von den Schafen, damit man halt nachts auch mal irgendwie schlafen kann als Hirte und als sich nicht immer drum kümmern muss. Ich denke, das hilft schon soweit. Was passiert hier also in dem Abschnitt? Johannes zeigt uns 2 Arten von Menschen, die zu den Schafen wollen. Es gibt die Diebe und Räuber, die eben nicht durch die Tür gehen. Und dann gibt es den Hirten, der durch die Tür geht. Und der Hirte ist also keiner, der sich irgendwie reinmogelt, sondern der Hirte wird vom Türhüter reingelassen. Genau der Türhüter, der wahrscheinlich vom Besitzer der Schafe angeheuert wurde. Können also sagen, der Hirte ist wahrscheinlich vom Besitzer der Schafe auch so bestätigt. Und dann können wir auch schon direkt gucken, was dann in dieser Schafhürde, in diesem Zaun passiert. Das sind die Verse 3 bis 5. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe einzeln mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie keinesfalls folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Der Hirte geht also in diese Hürde rein und er weiß genau, wer seine Schafe sind, kennt die alle beim Namen, ruft sie, um sie dann danach zu führen. Und was dann passiert, seine Schafe folgen ihm nach und wenn da jemand ist, der nicht der Hirte ist, den sie nicht kennen, den folgen sie nicht nach, vor dem fliehen sie dann. Soweit erstmal einfach nur, was da passiert in dieser Bildrede. Und so wie ihr wahrscheinlich, reagieren die Zuhörer in Vers 6 mit Unverständnis und verstehen erstmal nicht, was Jesus ihnen damit sagen möchte. Und was Jesus interessanterweise macht, ist, dass er das Gleichnis gar nicht direkt erklärt, sondern dass er das erst um einige Punkte erweitert, bevor er dann zur Anwendung und zur Deutung kommt. Und so wollen wir das jetzt auch machen. Wir schauen uns an, wie Jesus dieses Gleichnis erweitert und schauen dann, was das zu bedeuten hat. Das heißt, ich werde jetzt auch die Basis hier erstmal ungedeutet lassen und dann nach und nach wird sich auch für euch das ganze Bild zusammenfügen und dann macht das alles in einem ganzen Sinn. Deswegen lassen Sie jetzt schon mal in die Erweiterung von dem Gleichnis schauen. Das sind die Verse 7 bis 18. Die würde ich auch gerne nochmal lesen. Jesus redete also wieder zu ihnen. In Wahrheit sage ich euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Die Schafe hörten jedoch nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und er wird eingehen und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, welchen die Schafe nicht eigen sind, der sieht den Wolf herankommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er Lohnarbeiter ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und mein Leben gebe ich hin für die Schafe. Ich habe auch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind, auch diese muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es hin von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diese Weisung habe ich von meinem Vater empfangen. Ihr werdet bei dem Abschnitt schon gemerkt haben, dass er sich vor allem um Jesu Worte "Ich bin der gute Hirte" dreht. Er sagt es halt unter anderem in Vers 11, "Ich bin der gute Hirte", und in Vers 14. Und unsere Aufgabe wird jetzt sein, herauszufinden, wie kommt Jesus dazu, sich selber den guten Hirten zu nennen. Jesus startet diesen Abschnitt ja interessanterweise mit einem noch weiteren Ich-Bin-Wort. Und zwar mit "Ich bin die Tür". Und jetzt ist es ja in der Regel so, dass eine Tür auch irgendwo hinführt. Und diese Tür führt zu einer Weide, wie wir in Vers 9 lesen. "Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Und er wird eingehen und ausgehen und Weide finden." Das ist für uns zum Großteil, glaube ich, Paderborner Vorstadtkids, so eine Weide wahrscheinlich nichts Besonderes. Aber rund um Jerusalem, was von der Region halt eher so felsig und karg, da war es für Schafe schon cool, wenn da halt so ein bisschen Gras zwischen Felsen hervorgekommen ist. Und dann redet Jesus hier im Kontrast dazu halt von einer Weide. Und diese Weide ist sogar so gut, dass sie nicht irgendwann abgegrast ist, sondern ich kann immer wieder kommen und werde da immer wieder Weide finden. So eine Weide für ein Schaf in der Gegend von Jerusalem ist wahrscheinlich für uns wie ein nettes Hochzeitsbuffet. Und diese Schafe da auf dieser Weide leben wahrscheinlich, wie man heute sagt, irgendwie wie eine Made im Speck. Aber was Jesus selber damit meint, mit dieser Weide, das erklärt er uns in Vers 10. "Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben." Jesus will uns sagen, er allein ist die Tür, die zum Leben führt. Und Jesus gibt uns nicht nur irgendein Leben, sondern eben das Leben, das eine Leben. Und dieses Leben wird er uns auch noch zusammen mit Überfluss geben. Also da hört es gar nicht auf. Was dieser Überfluss genau ist, werdet ihr dann verstehen, wenn wir sehen, was der gute Hirte noch alles für die Schafe tut. Nicht nur irgendein Leben, sondern eben den Überfluss gibt. Eine Gruppe, die wir bis jetzt außen vor gelassen haben, das sind die Diebe und Räuber. Und euch wird aber auch aufgefallen, dass sie ziemlich oft vorkommen. Und Aufschluss darüber, wer diese Diebe und Räuber sein könnten, gibt uns der Kontext. Letzte Woche hat euch ja Daniel von den Pharisäern gepredigt und euch gezeigt, wie die Pharisäer mit jemandem umgehen, der blind geboren ist und sich eigentlich freuen kann, dass der geheilt wurde und wieder sehen kann. Und statt sich dann mit ihm zu freuen oder ihn irgendwie aufzunehmen, schmeißen sie ihn aus der Synagoge. Daran zum Beispiel merken wir, diesen Pharisäern liegt nicht wirklich was daran, die Schafe zu leiten. Sie kommen vielmehr zur Herde, um sie zu berauben. Sie leiten die Schafe quasi nur für ihren eigenen Vorteil. Und die Ausmaße davon lesen wir dann in Jesu, ich denke, man kann auch Wutrede sagen, über die Pharisäer in Matthäus 23. "Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie die Menschen auf den Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und ihre ersten Sitze in den Synagogen. Und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden." Und in diesem Kontrast jetzt zu diesen Dieben und Räubern stellt Johannes hier Jesus, indem er ihn halt immer wieder abwechselnd zu den Räubern darstellt im Text. Und den gravierendsten Unterschied zu den Räubern, wie der gute Hirte ist, finden wir in Vers 11, wo er sagt: "Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe." Und statt zu nehmen und sich an den Schafen zu bereichern, wie es diese anderen Hirten tun, gibt Jesus sein Wertvollstes, und das ist hier einfach sein ganzes Leben. Jesus platziert sich aber nicht nur hier anders hin als die Diebe und Räuber, sondern auch nochmal anders als die Lohnarbeiter. Von denen lesen wir in Versen 12 und 13. "Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, welchem die Schafe nicht eigen sind, der sieht den Wolf herankommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er Lohnarbeiter ist und ihm an den Schafen nichts liegt." Jesus arbeitet hier nochmal mit einem Bild, was die Zuhörer kennen sollten. Und zwar, rund um Jerusalem wurden halt viele Schafe gezüchtet, weil in Jerusalem der Tempel ist und man dafür sehr viele Opfer gebraucht hat. Und deswegen gab es halt diese vielen Züchtungen, wenn man das da halt gut Geld mitmachen konnte. Und wie jeder High-Performer weiß, muss man sein Geschäft auch skalieren, um richtig Kohle zu machen. Und für die Schafzüchter hieß das eben halt, Lohnarbeiter einzustellen. Der Lohn, Diese Lohnarbeiter gelten zwar als äußerst unzuverlässig und hatten bei den Schafen jetzt, ich nenne es mal, nicht die beste Überlebensquote. Das waren aber halt solche, die sich nicht wirklich um die Schafe gekümmert haben, sondern sich eher für den Lohn dahinter interessiert haben und sich selber dann wertvoller gesehen haben als die Schafe. So ein Lohnarbeiter, der erinnert mich irgendwie an einen Kollegen von mir, der gut heißt Ahmad. Der hat früher bei einem Paketdienst gearbeitet und dem wurde gesagt, er kann seinen Bulli auch privat benutzen. Und das hat er auch 2 Jahre so gemacht. Und nach den 2 Jahren hat er den halt zum Leasinganbieter zurückgegeben. Und die haben dem nachher dann den Bescheid gezeigt. Einfach 42 Mängel. Und Ahmad ist das durchgegangen und die haben noch nicht den kaputten den kaputten Ersatzreifen gefunden. Jesus aber eben ganz anders als Ahmad und als der Lohnarbeiter. Jesus ist nämlich jemand, dem die Schafe eigen sind, wie es hier in der Esra-Bibel steht. In Israel gab es eben nicht nur die Lohnarbeiter, sondern auch die Hirten, die eben von den Schafen lebten, als solche, denen die Schafe wirklich wichtig sind. Und die waren es halt auch, die für die Schafe gekämpft haben und auch mal was riskiert haben. Und genau in dieses Bild von dem sich kümmernden Hirten platziert sich jetzt Jesus. Und er ist sogar noch krasser als ein normaler Hirte. Er opfert sich nämlich, sich selbst nämlich komplett auf für die Schafe. Die Schafe, die ja offensichtlich deutlich weniger wert sind als er. Er gibt also sein Leben für etwas, was ihm eigentlich egal sein könnte. Was einfach zeigt, ihm liegt wirklich etwas an den Schafen. Oder ihm liegt halt wirklich etwas an dir. Und als hätte Jesus sich damit nicht schon den Titel des guten Hirten verdient, setzt er in Vers 17 und 18 noch einen drauf. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es hin von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diese Weisung habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus gibt also sein Leben und er leidet all diese Qualen an Golgatha, und danach noch, was danach alles kam, nicht, weil er das musste, sondern weil er es so wollte. Und das, was irgendwie traurig ist, das ist irgendwie so eine Tatsache, an die wir uns gewöhnt haben. Und natürlich wissen wir, ja, okay, Christus hat schon gelitten und ist irgendwie schlimm, aber so richtig im Herzen berühren tut mich das selber irgendwie wenig. Und ich denke, ein Grund, warum wir uns nicht vorstellen können, was daran so schlimm ist, ist, dass wir uns nicht vorstellen können, was Jesus am Kreuz da wirklich getan hat und was er geopfert hat. Wovor Jesus Angst hatte, war nämlich nicht die Verspottung während der Kreuzigung. Jesus hatte auch keine Angst vor der Folter in Form von Peitschigung, die ihn sogar so sehr schwächte, dass er nicht mehr einen Holzstamm tragen konnte. Er hatte auch keine Angst, an diesem Kreuz später zu sterben oder dafür 12 Stunden daran zu hängen, bis du keine Kraft mehr hast und einfach unter deinem eigenen Gewicht erstickst. Davon nicht. Warum auch? Weil das sind alles Dinge, die viele von Jesu Jüngern selber erlebt haben. Und wieso sollte Jesus Angst vor etwas haben, was doch seine Jünger geschafft haben? Jesus hat doch nicht auf Golgatha blutschwitzend gebetet, weil er irgendwie Angst vor Sünde hatte. Sünde kam nicht, um ihn zu holen. Er hatte nämlich Angst vor dem Zorn Gottes, der ihn dann treffen würde, sobald er an dem Kreuz sterben würde. Und das ist irgendwie sehr abstrakt und oft schwer, sich vorzustellen, was damit gemeint ist. Deswegen will ich das euch zumindest irgendwie im Ansatz näher bringen, auch wenn ich das nicht voll treffen kann wahrscheinlich. Ein paar von euch haben ja schon Partner und wenn ihr keinen Partner habt, dann auf jeden Fall noch andere Menschen, die ihr sehr lieb habt, die euch sehr lieb haben. Und stellt euch einfach vor, jemand nimmt euch diesen Partner und misshandelt ihn aufs Übelste und ihr müsst einfach jede Sekunde davon sehen, wie sonst was mit eurem Partner oder mit der Person, die ihr liebt, getan wird. Und das Schlimmste, und ihr macht einfach das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt, von Folter, Fingernägel rausziehen bis Vergewaltigung. Und vor ein paar Wochen war das bei mir im Kopf irgendwie zumindest ähnlich. Da waren wir bei einem Seminar über Kindesmissbrauch. Und ich konnte irgendwie nicht so richtig abschalten, weil ich die ganze Zeit so wütend war, weil ich mir halt vorstellen musste, was wenn jemand meiner Emma sowas antun würde. Und ich drehe bei solchen Gedanken einfach richtig gut durch und werde einfach innerlich super zornig und mir wird heiß und ich stelle mir sonst was vor, wie ich ihm das heimzahlen würde. Einfach bei den Gedanken, was, wenn jemand Liz oder Emma irgendwie was Böses tun würde. Und diesen Zorn, den ich da, der für mich so, schon so krass ist, diesen Zorn hat Jesus gebündelt für jeden Menschen, für die Sünde von jedem Menschen abgekriegt. Das müssen Billionen gewesen sein und die Strafe für jede einzelne von diesen Sünden hat er da einfach durch Gottes Zorn hier abgekriegt. Und das Heftige ist, das ist nichts, wo Gott ihn zu gezwungen hat oder was er unfreiwillig getan hat, sondern all das hat er von sich aus ertragen. Jesus und Gott waren sich einig, dass das passieren muss. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zur größten Antwort auf die Frage, wieso ist Jesus der gute Hirte? Weil er sein Leben freiwillig gibt. Er hat deswegen auch das Recht, der gute Hirte zu heißen. Und deswegen liebt ihn der Vater so sehr. Das Schöne ist, dass diese Liebe, die Gott zu seinem Sohn hat, wirklich nicht nur für die beiden bleibt, sondern diese gleiche Liebe hat Jesus nämlich zu uns. Wir lesen davon in Vers 14 bis 16. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, um mein Leben gebe ich hin für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind, auch diese muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Das Interessante an der Stelle ist, dass er halt hier und am Anfang in Vers 4 das Wort kennen benutzt. Und ich fand es irgendwie am Anfang ein bisschen unspektakulär, weil wir Gott ja als Allwissend kennen und dann wird er ja wohl auch diese paar Schafe noch kennen. Das Interessante liegt halt an dem Wort kennen, denn das Wort kennen beschreibt in der Bibel in der Regel eine sehr tiefe, sehr intime Beziehung. Beispielsweise lesen wir davon, dass Adam Eva erkannte und die Folge von diesem Erkennen sind halt, dass Söhne daraus geworden sind. Das heißt, sie mussten wahrscheinlich eine sehr, sehr tiefe Beziehung haben. Und das heißt für uns, für diesen Text, wenn ich wirklich Jesu Schaf bin, dann ist Jesu Beziehung zu mir auch genauso nah und eng, wie sie von Gott zu Jesus ist. Ich denke, wenn ich diese enge Beziehung zu Jesus wirklich habe und Jesus auch wirklich kenne, wie kann ich dann überhaupt noch anders, als ihm nachzufolgen, wenn ich ihn erkannt habe? Deswegen reagieren Jesu Schafe am Anfang des Textes ja auch so, wie wir gelesen haben. Die Jesus kennen, hören auf ihn und zwar nur auf ihn und dann folgen sie auch nur ihm nach. Genauso auch du. Hast du wirklich kennengelernt und erkannt, dass Jesus der gute Hirte ist? Dann wirst du nicht anders können, als ihm nachzufolgen. Und Vers 16 zeigt uns, dass nicht nur Juden zu diesen Schafen gehören, sondern auch die Heiden, also wir. Jesus charakterisiert seine Herde nämlich dadurch, dass sie Jesus folgen. Und der nicht erkannt hat, was Jesus für ein guter Hirte ist, der ist auch einfach nicht sein Schaf. Also könnt ihr euch merken, Jesu Schafe folgen Jesus. Das sehen wir dann auch in den Versen 19 bis 21. Da entstand wegen dieser Worte wieder eine Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon, ist von Sinn, was hört ihr auf ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines von Dämonen Befallenen. Kann etwa ein Dämon die Augen von Blinden auftun? Es gibt die annehmen, was Jesus sagt und sich dadurch als Jesu Schafe identifizieren. Und es gibt die Jesu Worte ablehnen und eben dadurch zeigen, dass sie nicht zu seinen Schafen gehören. Das sehen wir dann auch direkt in der nächsten Szene, wenn wir sehen, wie die Juden dann auf Jesu Worte reagieren. Das sind die Verse 22 bis 26. Es war damals das Fest der Erneuerung in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele? Wenn du der Gesalbte bist, sag es uns offen. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis über mich. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid, wie ich euch gesagt habe. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, Johannes Evangelium hat Jesus außer der Frau am Brunnen nie direkt gesagt, dass er der Messias ist. Er hat es aber immer wieder durch seine Gleichnisse und durch sein Wirken gezeigt und auch durch die ganzen Zeichen, die er halt dadurch tun kann, dass er der Sohn Gottes ist. Und das Ganze bestätigt, bestätigt dann einfach, dass Jesus der Messias ist. All das, was in der Summe irgendwie so offensichtlich ist, lehnen die Juden aber ab. Denn die Juden glauben nicht, weil sie nicht zu Jesu Schafen gehören. Den Großteil des Abschnitts von heute fasst Jesus in Vers 27 nochmal zusammen. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Schafe sind Jesu gehorsam und sie folgen ihm. Und Jesus hat wirklich eine tiefe Beziehung zu seinen Schafen. All das tut er, weil Jesus der gute Hirte ist. Ich habe euch vorhin nochmal versprochen, zu erklären, wieso, was da mit Überfluss gemeint ist. In Kombination mit dem Leben, warum es nicht nur einfach Leben gibt, sondern dass da noch Überfluss dazu steht. Wieso da nicht nur einfach von Gras die Rede ist, sondern von einer Weide, wo man irgendwie immer wiederkommen kann. Und darauf geht Jesus in den letzten drei Versen ein. Ich lese nochmal ab 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen niemals verloren, in Ewigkeit nicht. Und keiner wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und keiner kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Jesus verspricht uns nicht nur temporäre, also zeitweilige Erlösung vom Tod, sondern verspricht uns ein Leben in Ewigkeit. Ein Leben, das uns so niemals wieder genommen werden könnte. Wie auch? Wieso sollte Gott die Schafe rauben, die er ihm doch gegeben hat? Wieso sollte Gott gegen Jesus sein, wo die beiden doch eins sind? Wer soll da noch über Gott sein, der Gott die Schafe nehmen könnte? Wenn ich also wirklich Jesus kenne und ihm folge, dann habe ich das Versprechen, dass ich in Ewigkeit nicht verloren gehen werde. Ich fasse das nochmal zusammen. Jesus ist der gute Hirte, weil er sein Leben aus freien Stücken für dich hingegeben hat, weil er uns genauso nah ist, wie Gott ihm nah ist und weil er dich bis zum bitteren Ende bewahren wird. Es können vielleicht alles Dinge sein, die du so schon viele Male gehört hast und die du vielleicht auch schon vor Ewigkeiten verstanden hast. Ich muss dir wahrscheinlich sagen, dass du das nicht vollständig glaubst, dass Jesus der gute Hirte für dich ist. Wenn du nämlich erkennen würdest, dass Jesus der gute Hirte ist, dann würdest du ihm doch folgen, oder? Und wenn ich wirklich erkenne, wie gut Jesus ist, wie kann ich dann was anderes tun, als mich von ihm führen zu lassen? Dann wäre es doch dumm, meinen Rat dem von Jesus vorzuziehen. Dann wüsste ich doch, dass sein Rat besser ist als meiner, wenn ich wirklich verstanden habe, dass er der gute Hirte ist. Und wenn ich doch meinen Rat vorziehe, dann heißt es doch, ich habe nicht verstanden, wie gut Jesus ist. Und wir meinen zwar oft, das verstanden zu haben, aber leben im Endeffekt im Ungehorsam zu dem, was Jesus sagt. Du weißt vielleicht schon lange, dass du eigentlich deiner Gemeinde ein bisschen von deinem Geld abgeben solltest, aber du redest dir schön, dass du das nicht tust. Vielleicht erklärst du dir das ja auch so, ja, ich habe ja eh nicht so viel Geld und Gott will ja auch, dass ich Spaß habe. Was das aber wirklich heißt, ist, dass du dich selber für den besseren Hirten für dich hältst. Vielleicht bist du ja auch gerade in einer Beziehung mit jemandem, der nicht Gottes Kind ist, aber du redest dir das schön, weil du denkst, dass das halt irgendwie besser ist, als alleine zu sein. Du glaubst halt, dass das, was du dir aussuchst, besser ist als das, was Jesus mit dir vorhat. Für dich kann vielleicht auch Alkohol ein Thema sein oder auf der Arbeit verschwendest du gerne mal deine Zeit. Auf einem entspannten Freitag macht das doch jeder so. Aber du weißt eigentlich genau, das ist nicht das, was Gott von mir möchte. Trotzdem tust du es irgendwie. Und du hältst dich anscheinend für deinen besseren Hirten. Aber es gibt eben nur den einen guten Hirten, und er ist niemand anderes als Jesus der Christus. Ich werde zum Ende nochmal einen Satz mitgeben, den ich auch schon mal gesagt habe, der eigentlich die Predigt im Ganzen zusammenfasst. Und zwar: Jesu Schafe folgen Jesus. Amen.